Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Der Vater Rhein. Mehr Heimatgefühl geht nicht. Ich kenne ihn schon ewig.
Ja, ich hole die jetzt aus diesem Filtersystem raus. Sie sehen hier, da kriechen sie und wuseln rum.
Am Rheinufer, südlich von Köln, in der ökologischen Rheinstation der Kölner Universität, treffe ich Georg Becker. Das Spezialgebiet des Ökologen, Neozoen, neue Tierarten im Rhein. Einwanderer, die den Fluss erobert haben.
Das ist ein kleiner Bachflohkrebs, der über den Rhein-Main-Donau-Kanal ins Rheinsystem gelangt ist.
Die sind unterschiedlich groß, manche so groß wie so ein Reiskorn, einige auch ein bisschen größer,
ja,
wie so eine dicke Bohne.
Also das ist hier der große Höckerflohkrebs, ein Neozoe und eine invasive Art.
Die Krebse kamen aus Südosteuropa und breiteten sich rasant aus im Rhein. Eigentlich gehören sie hier nicht hin. Als Biologe darf man das wohl so sagen.
Raus aus der Natur. Über den Umgang mit invasiven Arten. Eine Sendung von Michael Lange.
Das ist ein Schlingel, der hat einen Spitznamen bekommen. So im englischen Sprache nennt man den auch Killer Shrimp. Es wird behauptet, dass er andere Arten zumindest verdrängt, weil er konkurrenzstärker ist. In einigen Fällen frisst er aber auch andere Arten auf.
Hetze gegen tierische Einwanderer ist unter Naturschützern gestattet und sogar verbreitet. Der Ökologe Georg Becker schließt sich dem lieber nicht an.
Er ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wie der Name sagt, Killer Shrimp, davon halte ich gar nichts. Ja? Es gibt viele Resultate, die dagegen sprechen. Aber sicher ist, dass er ein sehr konkurrenzstarker, großer Konkurrent für einheimische Arten ist. Und die zumindest verdrängen kann, das ist ganz klar. Kommen auch in Massen vor, viele tausend Individuen pro Quadratmeter. Die haben über riesige Strecken haben die sich verbreitet und sind dann wirklich invasiv und ein Problem für die Lebensgemeinschaft großer Flüsse bei uns.
Fest steht, die Einwanderer haben die Ökologie im Rhein verändert. Aber sind sie auch schuld daran? Einer Vorverurteilung der üblichen Verdächtigen möchte ich mich lieber nicht anschließen. Ich will wissen, wie kam es überhaupt zum Artenschwund im deutschen Rhein?
In den 70er Jahren gab es ein Minimum, was die Artenzahlen im Rhein anging. Da waren die Neozoen noch nicht beteiligt. Das war eine Verschmutzung des Rheinwassers durch den Menschen. Und ich kann Ihnen eine Zahl nennen, um 1900 herum gab es im Niederrhein über 100 Insektenarten. 1971 waren es noch 5. Heute sind es wieder wesentlich mehr. Wir haben fast so viele Arten wie früher, aber es gibt eine andere Zusammensetzung. Die Insektenarten sind deutlich niedriger, die Artenzahl, als um 1900. Dafür gibt es mehr Krebsarten, es gibt mehr Schnecken und Muscheln als früher. Und das sind zu einem Großteil eben Neozoen. Das heißt, die Lebensgemeinschaft setzt sich völlig anders zusammen als noch um das Jahr 1900 herum.
Der Rhein lebt wieder, aber er wird nie wieder so sein wie früher. Viele ehemalige Bewohner wurden vergiftet und dann kamen die neuen. Man könnte auch sagen, die Einwanderer haben neues Leben in den Fluss gebracht. So jedenfalls sieht es einer der bekanntesten Anwälte der Fremden, der Journalist und Buchautor Fred Pierce aus England. Ich treffe ihn in einem wunderschönen großen Park, den Royal Botanical Gardens Kew, am Stadtrand von London, nicht weit vom Flughafen Heathrow. Ein geschichtsträchtiger Ort und ein Einfallstor für fremde Pflanzen.
Here in Kew Gardens we see a lot of plants. Are some of them immigrants coming from abroad?
Fast alles, was hier wächst in Kew Gardens, sind Einwanderer. Gesammelt im 19. und 20. Jahrhundert bis heute. Überall im ehemaligen britischen Empire. Ein Drehkreuz für Pflanzen aus aller Welt, auch wirtschaftlich bedeutend. Man denke nur an Gummibäume, Kaffeebäume, aber auch an viele schöne Blütenpflanzen.
Wir sitzen entspannt auf einer Bank in einer versteckten Ecke des Parks. Gelegentlich schlendern einzelne Besucher vorbei. Manchmal sieht man eine Schulklasse.
We're in the rhododendron dell here. The first rhododendrons were brought back from the Himalayas.
Wir sitzen hier in der Rhododendron-Grotte. Die ersten Rhododendron-Büsche wurden Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Himalaya hierher gebracht, von berühmten Pflanzenjägern. Von hier aus haben sie die Gärten und Parks ganz Großbritanniens erobert. Und zunächst mochte jeder ihre dekorativen Blüten. Aber jetzt regt sich Protest, weil sich die Büsche ausbreiten und lokale Arten verdrängen. Der Rhododendron wird heute zwiespältig betrachtet, aber es sind immer noch schöne Pflanzen.
But I think they're still very pretty and people still have them in their gardens.
Here are a lot of butterflies here in the garden.
Mir fallen einige Schmetterlinge auf, die um uns herum flattern. Auch Einwanderer?
Yeah, absolutely. Butterflies are pretty mobile and they're moving in. We see this with climate change.
Genau. Schmetterlinge sind ziemlich mobil. Einige wandern jetzt ein. Das beobachten wir im Zusammenhang mit dem Klimawandel. In Südengland finden wir Schmetterlinge und Vögel, die über den Kanal zu uns kommen. Das kann man als Bedrohung sehen, aber auch als Gegenschlag der Natur. Sie verteidigt sich gegen den Klimawandel und passt sich an mit neuen Arten. Manche Umweltschützer meinen, wir sollten die fremden Schmetterlinge besser loswerden. Keine Ahnung, wie sie das anstellen wollen.
Nicht überall dürfen Einwanderer in Kew Gardens frei herumflattern. Wer offiziell mit Flugzeug oder Schiff einreist, muss zunächst in eine Quarantänestation, ein modernes Haus, etwas versteckt am Rand des Parks.
Welcome to the building. So you can see the building is very secure. To get into the building you need a special pass.
In dieses Gebäude kommen Sie nur mit einem Spezialpass.
Und einen Sicherheitscode muss Sarah Redstone auch noch eingeben, dann öffnet sich die Tür.
To go into the containment areas you also need a key code. The purpose of the quarantine house is to act as a single point of entry for incoming material.
Das Quarantänehaus ist die Kontrollstation für botanische Einwanderer, die offiziell aus dem Ausland hereinkommen, oder für Pflanzen, die den botanischen Garten verlassen sollen.
It's clean and free of pests and diseases.
Alles muss durch die Schleuse, um ins Treibhaus zu gelangen, die Pflanzen und auch wir.
Okay, we're now entering the cold lobby.
Die erste Tür schließt sich hinter uns. Kalte Luft strömt ein.
Gerade einmal 3 Grad Celsius. Sehr angenehm an einem heißen Tag.
Wir sind drin, im botanischen Hochsicherheitsglashaus.
Sehen Sie da oben, durch die eine Öffnung wird Luft herausgesogen. Und zwar geht mehr Luft hinaus, als durch die andere Öffnung hineingelangt. Wir arbeiten mit Unterdruck, minus 40 Pascal.
Nichts soll nach draußen gelangen, kein Pflanzensamen, kein Pilz, keine Sporen, keine Insekten oder Insekteneier, nichts.
And in front of us we have a couple of trays with material that came in from Panama yesterday.
Hier vor uns auf diesen Brettern befindet sich allerlei Pflanzenmaterial, das gestern aus Panama eingetroffen ist. Das sind fremde Pflanzen und Samen, die hier in Kew wachsen sollen.
Erst wenn alles sicher ist, absolut schädlingsfrei, dann dürfen die Fremden heraus aus der Quarantänestation, in den Park und dann in die Gärten Britanniens. Gelernt habe ich im Laufe der Jahre, es gibt gute und schlechte Pflanzen, Tiere, die bekämpft werden müssen und solche, die man schützen muss. Gilt das noch? Das will ich von Fred Pierce wissen.
Yeah, we have a kind of sort of almost an ethnic cleansing idea about foreign species. They're bad.
Unsere Sichtweise ist vergleichbar mit ethnischer Säuberung. Fremde Spezies werden als etwas Böses angesehen. Ich glaube, das ist falsch. Es gibt keine bösen Pflanzen oder Tiere. Es kommt immer auf die Situation an. Als Umweltjournalist habe ich oft über die Bedrohung durch fremde Spezies geschrieben, als ob da ein böser Eindringling die Macht übernimmt. Tatsache ist aber, auch in der Ökologie kommen Einwanderer und Einheimische meist gut miteinander klar. Und wenn sie Artenvielfalt wollen, dann brauchen sie auch Einwanderer und sollten sie nicht bekämpfen.
Viele Menschen, gerade Naturfreunde und Umweltschützer, kritisieren, kritisieren ihren freundlichen Umgang mit invasiven Arten.
Viele Umweltschützer sind nicht glücklich über die Argumente, die ich in meinem Buch Die neuen Wilden anführe. Sie betrachten mich als Ketzer, völlig inakzeptabel, als ob ich ein Leugner des Klimawandels wäre oder etwas in der Richtung. Aber auch ich bin Naturschützer. Ich sage nur, wir brauchen ein neues Konzept. Wir dürfen uns nicht zu sehr auf die gefährdeten Arten konzentrieren, sondern sollten fragen, welche biologischen Arten sind im 21. Jahrhundert erfolgreich? Welche kommen auch mit schwierigen Situationen klar? Mit der Landwirtschaft, mit der Industrie oder mit dem Naturraum in den Städten? Und das sind oft die Einwanderer. Sie erobern scheinbar verlorene Flächen für die Natur zurück. Das ist nicht viel anders als bei menschlichen Zuwanderern. Nicht selten sind sie es doch, die dahinsiechende Städte retten oder aussterbende Nachbarschaften wiederbeleben.
Ich erinnere mich an die Killeralge Caulerpa im Mittelmeer. Sie sorgte vor 25 Jahren für Schlagzeilen. Fred Pierce kennt das Beispiel.
In the early 1990s I went down to the south of France.
In den frühen 1990er Jahren bin ich nach Südfrankreich gereist, um die Wissenschaftler zu treffen, die den Begriff Killeralge geprägt hatten für die Spezies Caulerpa taxifolia, eine Algenart aus dem Pazifik, die aus dem großen Aquarium von Monaco ins Mittelmeer gelangt war. Sie überwucherte die Seegraswiesen von der Riviera bis zur Adria und sogar an den Küsten Nordafrikas tauchte sie auf. Das dauerte etwa 5 bis 10 Jahre. Aber seitdem befindet sich die Alge auf dem Rückzug. Sie verschwindet wieder.
They'd reached a kind of limit and they started disappearing again.
Möglicherweise geschah damals in Wirklichkeit etwas anderes. Dort, wo die Alge ins Mittelmeer gelangte, war das Meer bereits stark belastet. Die Seegraswiesen durch Gifte und Abwässer geschädigt. Caulerpa fand einen Lebensraum, den die heimischen Arten verlassen mussten, und besiedelte ihn. Als dann die Einleitung von Abwässern zurückging, erholte sich das Meer wieder und die früher dort lebenden Arten kehrten langsam zurück. So kann man die Geschichte auch erzählen. Man kann von einer Killeralge sprechen, man könnte aber auch sagen, Caulerpa ist unschuldig. Der Mensch hat das Ökosystem zerstört. Die angebliche Killeralge ist immer noch da, aber sie gilt heute nicht mehr als Bedrohung.
End story is that Caulerpa is still around, but it's reducing much and it's no longer regarded as much of a threat.
Die ehemalige Killeralge hat es natürlich nicht bis in den Rhein geschafft, aber andere Invasoren, denen ihr schlechter Ruf vorauseilt.
Hier in so einer Rinne im Innern der ökologischen Rheinstation winzig kleine Muscheln aus dem Wasserstrom heraus.
So winzig klein finde ich die gar nicht. Ne? Das ist ja schon ein relativ großes Tier.
1 Zentimeter im Durchmesser.
Ja, bis zu 3. Ne?
Jeder Spaziergänger am Rhein kennt die weißen Muschelschalen am Ufer. Auch ich. Irgendwie gehört die Muschel heute dazu, zum urdeutschen Rhein.
Asiatische Körbchenmuschel. Und die stammt wirklich aus Ostasien. Ist vermutlich aber über Nordamerika dann zu uns gekommen, also auch ein weit gereister Organismus. Und die hier ist auch wirklich invasiv, weil sie in Massen im Rhein vorkommt. Und das jetzt schon seit über 20 Jahren. Die findet man mittlerweile in Massen hier am Rhein. Das war vor 40 Jahren, gab es die eben nicht. Da gab es keine einzige dieser Muscheln. Und heute sieht das bei niedrigen Wasserständen manchmal so aus wie an der Nordsee oder an der Ostsee. Und da gibt es eben ganz viele Muschelschalen am Ufer. Und das gab es früher hier im Rhein nicht.
In ihrer Heimat Ostasien heißt sie auch Glücksmuschel. Aber aus der Glücksmuschel wurde ein Eindringling, ein ungebetener Gast, der sich breit macht.
Wenn wir über einwandernde Pflanzen oder Tiere reden, bedienen wir uns einer ähnlichen Sprache, wie wir sie für einwandernde Menschen benutzen. Das sind nicht immer nette Begriffe. Und in der Tat gibt es unter Ökologen viele Bedenken, dass eingewanderte, fremde Arten natürliche Ökosysteme schädigen. Dahinter steht die Vorstellung einer perfekten Ökologie mit ursprünglichen Arten, deren Evolution sich gegenseitig beeinflusst und geprägt hat. Man spricht von einem natürlichen Wald als einem idealen Netzwerk. Und jede Änderung des Systems wird als Bedrohung betrachtet. Viele Umweltschützer wollen eine ursprüngliche Natur bewahren, wie es sie eigentlich nicht geben kann und nie gab. Für sie ist jede fremde Art ein Eindringling, der nicht hier sein sollte.
Is alien and just shouldn't be here.
Is there only dynamics or is there also an equilibrium?
Aber bei aller Dynamik gibt es doch auch ein ökologisches Gleichgewicht, oder?
I think there are periods where nature can be quite stable, but
es gibt Zeiten, in denen die Natur recht stabil ist. Es sieht so aus, als ob sie sich über Jahrzehnte nicht verändert. Aber das täuscht. Es gibt ständig Wandel durch den Menschen, aber auch ohne ihn. Das ökologische Gleichgewicht ist ein Mythos. Natürlich gibt es mehr oder weniger dynamische Zeiten, aber die Vorstellung vom dauerhaften Gleichgewicht ist zu einfach. Meistens ist die Natur nicht im Gleichgewicht.
Nature usually isn't in equilibrium.
But if you have changes, you also have the same species sometimes all over the world.
Aber was ist, wenn die Dynamik dazu führt, dass es bald überall das Gleiche gibt, wie bei McDonald's? Für die Natur hieße das überall die gleichen Pflanzen und Tiere.
That's a real issue. I accept that. What I think.
Das ist ein wirkliches Problem. Aber die Natur antwortet auch hier mit Evolution. Es entstehen neue Unterarten und Arten. Das geht manchmal sehr schnell. Dafür gibt es Beispiele. Auf lange Sicht kann die Natur solche Herausforderungen meistern und sich erholen, wenn man ihr die Chance gibt. Naturschützer sollten sich für eine bessere Umwelt einsetzen, weniger Gift oder Überdüngung, bessere Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen. Nicht für die Bewahrung einzelner Arten lohnt es sich zu kämpfen, sondern für die Dynamik des Systems.
An Dynamik fehlt es tatsächlich nicht. Tiere und Pflanzen reisen in Höchstgeschwindigkeit um den Globus. Das Ökosystem Erde lebt. Doch dabei ändert sich die Natur schneller, als vielen Ökologen lieb ist. Fernab von England, in Kalifornien etwa, sorgen Fred Pierce und seine Argumente für Widerspruch. An der Universität in Riverside bei Los Angeles treffe ich einen engagierten Ökologen und Artenschützer.
My name's Mark Hoddle. I'm the director for the Center of Invasive Species Research at the University of California, Riverside.
Draußen ist es heiß, über 35 Grad Celsius. Im kühlen Büro bietet mir Mark Hoddle eine Tasse Tee an.
So invasive species are a perennial problem for California.
Invasive Arten sind ein verbreitetes Problem in Kalifornien. Wir haben soeben eine Studie abgeschlossen, die besagt, jedes Jahr lassen sich 9 fremde Arten in Kalifornien nieder. Darunter viele Insekten, die hier zu Schädlingen werden. Manche schädigen die Landwirtschaft, andere breiten sich in Städten aus und wieder andere gefährden die Wildnis.
In some instances they may even affect the wilderness areas where there is no human activity. Some of what Pierce says is probably correct.
Manches, was Pierce sagt, ist möglicherweise richtig. Nicht alle zugewanderten Arten sind grundsätzlich böse, aber einige eben schon. Als invasive Arten bezeichnen wir solche, die ökonomischen oder ökologischen Schaden anrichten. Dann müssen wir Menschen eingreifen. Das ist dann der Fall, wenn unsere landwirtschaftlichen Produkte wie Trauben oder Zitrusfrüchte in Gefahr sind oder wenn heimische Pflanzen und Tiere verdrängt werden. Wie kann jemand so etwas für akzeptabel halten? Meiner Ansicht nach ergibt das überhaupt keinen Sinn.
Einige Argumente von Fred Pierce kann der ruhige Wissenschaftler kaum ertragen.
Als Menschen sind wir moralisch verpflichtet, unsere heimischen Arten zu schützen. Manche sind einzigartig und nur an bestimmten Orten der Welt zu finden. Das ist ein kultureller und wissenschaftlicher Wert. Sie erfreuen und bereichern uns. Möchten Sie einen Ort besuchen, in Neuseeland zum Beispiel, und Sie hören und sehen nur Feldspatzen und ein paar andere Vögel aus Europa? So eine Zukunft macht mich betroffen. Wir haben die Verantwortung, etwas dagegen zu tun, denn es ist ein menschgemachtes Problem. Einige Schätzungen besagen, dass 80-90% der Säugetiere aus den Sümpfen Floridas verschwinden werden, weil dort Riesenschlangen aus Ostasien ausgesetzt wurden, Pythons. Vielleicht dauert es nicht mehr lange, bis eine Python in Florida den ersten Menschen verspeist. Stellt sich Fred Pierce so die Zukunft für die Welt vor? Das ist keine gesunde Zukunft.
Is that the type of future Fred Pierce envisions for the world? It's not a healthy one.
Es ist letztendlich nur ein großes Rohr, aus dem ja, bis zu 500 Liter warmes Wasser die Sekunde rausläuft.
Im Hintergrund ein gigantischer Kühlturm, 200 Meter hoch. Er gehört zum Kraftwerk Niederaußem im Rheinland. Vorne ein Mann in Anglerhosen, der Zoologe Sebastian Emde von der Universität Frankfurt.
Das ist im Prinzip das Kühlwasser, was dieses Kraftwerk benötigt. Das ziehen die aus dem Grundwasser ab, um ihre Kraftwerksblöcke zu kühlen.
Jetzt strömt es also aufgeheizt in den Bach. Der Biologe Sebastian Emde kontrolliert dort die Temperaturfühler. Um die 15 Grad, mitten im Winter. Fast schon tropische Verhältnisse.
Die Zebrabuntbarsche sind ursprünglich beheimatet in Mittelamerika, wurden dann auch über den Aquarienhandel weltweit verbreitet natürlich und sind dann jetzt von einigen Aquarianern hier ausgesetzt worden. Hier zum Beispiel jetzt eine Tilapie, die vorbeikommt, die ursprünglich eigentlich in Afrika beheimatet ist. Und wir sehen hier einen Misch aus heimischen und nicht heimischen Arten hier, also quasi eine neue Artengemeinschaft nennt man das dann auch.
Soweit ein friedliches Multikulti im Bach. Und doch gibt es ein Problem. Camelanus cotti, ein Fadenwurm.
Der Parasit stammt aus Asien, aber die meisten Fische, die wir hier haben, eigentlich aus Süd- und Mittelamerika. Das heißt, die Fische haben nicht aus dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet den Parasit mitgenommen, sondern aus der Aquaristik. Das heißt, Aquarianer haben nicht nur eben ihre Fische ausgesetzt, sondern auch den Parasiten, der jetzt natürlich die heimische Fauna gefährden kann.
Es lässt sich nicht bestreiten. Manche Invasoren verursachen ein ökologisches Desaster. Eingeschleppte Ratten und Mäuse zum Beispiel vernichteten unzählige Vögel auf kleinen Inseln im Atlantik oder im Pazifik. In Neuseeland haben sich die Behörden zu drastischen Maßnahmen entschlossen. Mit Gift sollen bis 2030 alle Mäuse und Ratten vernichtet werden.
Wenn man Gift gegen einzelne Arten einsetzt, besteht stets die Gefahr, dass auch andere Arten unabsichtlich geschädigt werden. Außerdem werden meist nicht alle Tiere getötet. In extrem gestörten Ökosystemen lässt sich oft nicht vorhersagen, was geschehen wird. Es kann sein, dass die Ratten verschwinden und die Mäuse deren Rolle übernehmen. Manchmal wird es schlimmer als zuvor. Der Mensch greift ein und verändert Dinge, die er nicht verändern wollte.
Doch was ist die Alternative, wenn seltene Vogelarten durch Invasoren bedroht werden? Tatenlos zuschauen, wie die letzten ihrer Art aussterben? An der Universität Freiburg treffe ich den Wildtierökologen Gernot Segelbacher.
Also der Aufwand, mit sehr viel Gift entsprechend die Nagetiere auszurotten, ist natürlich unglaublich hoch. Und sie haben natürlich auch immer Verluste bei anderen Arten, weil dieses Gift wird nicht unbedingt nur von den Mäusen, sondern kann auch eben von Krabben aufgenommen werden. Und sie müssen natürlich bedenken, das Gift bleibt natürlich auch irgendwo auf der Insel oder im Ökosystem übrig. Das ist ja nicht so, dass das dann nachher einfach verschwindet.
Gernot Segelbacher steht eigentlich auf der Seite von Mark Hoddle. Für ihn steht fest, es muss etwas getan werden. Wenn nicht mit Gift, dann vielleicht mit Gentechnik.
Die Frage ist eben, können wir mit genetischen Methoden nicht auch dieser eingewanderten Arten, die im Ökosystem so bisher nicht da waren, können wir unser derer entledigen? Und dazu gibt es eben Arbeitsgruppen, die an diesen Mäusen arbeiten, sodass Mäuse konstruiert werden, die dann sterilen Nachkommen erzeugen. Das heißt, Mäuse, die sie freilassen, verpaaren sich mit den wildlebenden Mäusen oder den entsprechenden Ratten. Und die Nachkommen wären dann entsprechend alle Männchen, sodass dann über kurz oder lang die Population der entsprechenden Nagetiere aussterben würde.
Fachleute sprechen vom Gene Drive, eine genetische Kettenreaktion. Irgendwann sind alle Mäuse steril oder männlich und somit ausgerottet. Das klingt rabiat und wirksam, aber ist es auch ökologisch? Margret Engelhardt ist Gentechnikexpertin beim Bundesamt für Naturschutz in Bonn.
Man verlegt das Labor in die Natur. Ich bringe einmal einen Organismus in die Natur, der das ganze gentechnische Labor in sich trägt und der dafür sorgt, dass sein Gen sich in der Wildpopulation durchsetzt. Das heißt also, es ist Gentechnik in der Natur.
Diese Experimente sind im Labor so weit fortgeschritten, dass man jetzt auch über Freisetzungsexperimente nachdenkt. Und es gibt bereits Organisationen, Naturschutzorganisationen, die von ihnen gepachtete oder ihnen gehörende Inseln für solche Experimente auch zur Verfügung stellen würden. Und die Frage ist immer, ist das Risiko des Nichthandelns größer als das Risiko des auftreten könnte, wenn bei dem Versuch irgendwo was schief geht?
Man kann sich gut vorstellen, dass es hilfreich ist, dass man auf einer bestimmten Insel eine Ratte ausrottet. Aber wenn diese Gene-Drive-Ratte dann auf die nächste Insel geht und sich vielleicht mit Nützlingen kreuzt, dann habe ich natürlich Nebenwirkungen, die ich nicht haben will. Das heißt, ich finde es zu früh, wirklich zu sagen, ob es hilfreich ist oder hilfreiche Anwendungen geben kann in dem Naturschutzbereich.
Gentechnik im Dienste der Naturschützer, das ist neu und gewöhnungsbedürftig.
Wenn wir das Risiko minimieren können, sodass wir sagen können, wir führen so einen Versuch unter kontrollierten Bedingungen auf einer Insel durch, die weit genug vom Festland entfernt ist, sodass da auch keine modifizierte Maus ans Festland schwimmen kann, dann würde ich denken, kann das durchaus eine Möglichkeit sein, mit diesen invasiven Arten umgehen zu können.
Noch ist nicht entschieden, ob der Gene Drive hält, was er verspricht. Doch falls er funktioniert, dann hätten die Kämpfer für die ursprüngliche Natur eine neue schlagkräftige Waffe. Statt Gift und Gewehr eine Art Genbombe, mit der man eine störende Art mit Stumpf und Stiel ausrotten könnte. Schluss mit den störenden Einwanderern aus aller Welt. Finito, Feierabend. Fred Pierce will sich das lieber nicht vorstellen.
Natur braucht fremde Arten, Arten, die umherziehen. Ohne sie steckt die Natur irgendwie fest. Sie kann sich nicht anpassen an Veränderungen oder Zerstörungen. Fremde Arten sind Teil der natürlichen Widerstandskraft.
Alien species are not part of the destruction of ecosystems, they're part of their resilience.
Look there.
Oh yes, we have our gray squirrels.
Zwei graue Eichhörnchen, Einwanderer aus Amerika, nähern sich neugierig der Parkbank. Süß, aber unbeliebt hierzulande.
It's an invader coming to us.
Prince Charles would like to go out and shoot them.
Prince Charles würde sie gerne abschießen. Ich mag sie.
I like them.
Raus aus der Natur. Über den Umgang mit invasiven Arten. Eine Sendung von Michael Lange. Es sprachen Volker Risch, Heiko Obermöller und der Autor. Technik Alexis Fritz. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.